Schönen guten Tag, Geschwister.
In der Geschichte einer Nation, in der Geschichte einer Institution, sogar im Leben eines Einzelnen, wird es immer Krisenzeiten geben. Es wird immer eine Krise geben. Wenn diese Krisenzeiten kommen, es ist lebenswichtig, wenn wir das überleben wollen, dann müssen wir ein bisschen Zeit nehmen, um zu sehen, ja, was ist hier dann los? Wie sollen wir reagieren? Was sollen wir machen? Ohne diese Anpassungszeit, die natürlich Zeit für sich nimmt, da muss man halt Zeit dafür nehmen. Aber ohne das zu tun, steht man schlecht da. In einer Krise kann man, mit Gottes Hilfe, kann man stärker herauskommen, sagen wir mal. Mit Gottes Hilfe kann man wachsen. Geistlich, geistig, man kann wachsen durch diese Krisenzeiten. Wie gesagt, Institutionen, Kirchengruppen, wie wir, wie andere, haben auch manches Mal Krisen. Das wissen wir allzu gut. Wir haben in den letzten 15 bis 20 Jahren Krisen erlebt. Das wissen wir alle. Also manche furchtbare Sachen, aber wir sind noch da. Wenn wir uns jetzt gegenseitig anschauen, was sehen wir? Was sehen wir? Wen sehen wir? Wenn wir uns in die Augen schauen, was sehen wir? Sehen wir eine lebendige Person oder sehen wir eine tote Person? Sehen wir Hass? Sehen wir Missmut oder sehen wir Liebe? Sehen wir Gleichgültigkeit? Das ist vielleicht am allerschlimmsten. Oder sehen wir Liebe und Fürsorge für die Familie, für andere Leute? Sehen wir, wenn wir einander anschauen oder wenn andere uns anschauen, was sehen sie? Sehen sie Jesus Christus? Das ist eine gute Frage. Sehen sie Jesus Christus in uns? Wenn jemand uns anschaut, wenn wir uns selber anschauen, sehen wir einen unermüdlichen Drang, Gott zu folgen. Einen unermüdlichen Drang, einen Wunsch, den innigsten Wunsch, Gott zu folgen. Sehen wir das? Wie reagieren wir auf Krisen? Wie reagieren wir auf das Leben? Nun, die ganze Welt dieses Mal befindet sich schon wieder in einer Krise. Eine Gesundheitskrise? Oder ist das eine politische Krise? Oder ist das eine wirtschaftliche Krise? Oder alle drei auf einmal? Kam es ganz natürlich auf uns? Oder wurde das herbeigeführt durch Menschentun? Wer weiß? Das werden wir vielleicht niemals wissen. Aber eins können wir wissen. Die jetzige Krise beeinflusst uns allen. Kein Mensch bleibt ungerührt von dieser Krise. Kein Mensch bleibt ungerührt. Ob wir auf einem kleinen Farm in Schleswig-Holstein leben oder in irgendeiner großen Stadt auf der europäischen Kontinent oder auch wenn wir in einem armutheimgesuchten Gebiet von Madagaskar leben. Niemand bleibt verschont. Niemand bleibt verschont von der Krise oder von den Reaktionen darauf. Reaktionen von Regierungen, Reaktionen von Individuen. Es gibt schon in USA und wahrscheinlich auch in Europa gibt es schon Fälle, wo, ja, du trägst deine Maske nicht und dann kam es zu einer Prügelei und ein paar Leute sind gestorben. Kaum zu glauben, aber so ist das. Also das Thema für die Predigt heute ist, wie sollen wir als Nachfolger Gottes, wie sollen wir als reife Mitglieder der Kirche Gottes, wie sollen wir auf Krisen reagieren? Und die Antwort ist relativ einfach. Die Antwort ist auch der Titel für die heutige Predigt. Die Schriften Gottes forschen. In Gottes Wort lesen, suchen, seinen Willen. Das müssen wir machen in jeder Krisenzeit. In Apostelgeschichte 17 finden wir beschrieben die Reisen von dem Apostel Paulus durch Mazedonien, durch den nördlichen Teil von Griechenland. Und so ungefähr 50 nach Christus ist Paulus nach Thessalonika gereist. Dort hat er das Evangelium gepredigt. Dort hat er über die Auferstehung von Jesus Christus gepredigt. Die Juden, die dort wohnten, die haben das gar nicht gerne gehabt, überhaupt nicht. Und die haben einige Rowdies zusammengetrommelt und Schwierigkeiten für Paulus und seine Freunden gemacht. Apostelgeschichte Kapitel 17 und Vers 5. Ich sagte Rowdies, die Bibel sagt das, Vers 5, Apostelgeschichte 17. Aber die Juden ereiferten sich und holten sich einige üble Männer aus dem Pöbel. Rotteten sich hier zusammen und richteten einen Aufruhr in der Stadt an und zogen vor das Haus Jasons und so, Jason und so weiter und so fort. Ja, die Rowdies, eine angeheuerte Meute, könnte man sagen. Und diese Meute hat einen Aufruhr angestiftet. Die haben Paulus nicht gefunden. Der war weg, der musste weggehen. Aber die anderen, Jason und seine andere Freunde, die haben sie vor die Stadtbehörden gebracht und haben sie angeschuldet. Vers 6. Sie fanden sie aber nicht, also Paulus selbst. Da schleiften sie Jason und einige Brüder vor der Oberen der Stadt und schrien, diese, die den ganzen Weltkreis erregen, sind jetzt auch hierher gekommen. Nun, eigentlich ist es wahr. Es ist tatsächlich wahr. Wenn man das Evangelium hört und versteht und danach lebt, die ganze Botschaft des Evangeliums, dann wird man seine ganze Welt geändert. Steht alles auf dem Kopf. Weil eben der Lauf dieser Welt ist ganz das Gegenteil von dem Weg Gottes, von dem Weg, den wir folgen wollen. Aber diese Rowdies, die hatten behauptet, ja, Paulus, der ist daran schuld. Seine Freunde, die sind daran schuld, dass es diese Aufruhr gibt. Das war natürlich eine Lüge. Das war eine Lüge. Während der Nacht hat Paulus und Silas einfach, die sind weggeschlichen, so ungefähr 30 Meilen inland nach Berea. Jesus Christus hatte seinen Jüngern gesagt, ja, wenn ihr in eine Stadt verfolgt werden, ihr sollt zu einem anderen fliehen. Das haben sie auch gemacht. Komischerweise ist das auch eine Art und Weise, auf der das Evangelium gepredigt wurde, in anderen Städten, weil sie eben zu anderen Städten fliehen mussten. Apostelgeschichte 17, Vers 11, hier sehen wir etwas geschrieben über diejenigen, die in Beröa waren. Vers 10, die Brüder aber schickten noch in derselben Nacht Paulus und Silas nach Beröa. Als sie dahin kamen, gingen sie in die Synagoge der Juden. Vers 11. Diese aber waren freundlicher als die in Thessalonika. Sie nahmen das Wort bereitwillig auf und forschten täglich in der Schrift, ob sich so verhielte. In der Elberfelder Übersetzung finde ich es interessant, hier in der Lutherbibel heißt, diese waren freundlicher, ja, ganz bestimmt waren sie freundlicher. In der Elberfelder heißt das, diese aber waren edler. Auch interessant. Die waren edler. Die Berührer, die waren nicht unnachgiebig, die waren nicht so verschanzt in ihrem Glauben, die haben Paulus zugehört. Und die waren bereitwillig, die Botschaft von Paulus zuzuhören und auch zu glauben. Haben auch viele von denen in Berühr. Die haben die Schriften untersucht, um zu sehen, nicht um Paulus, nicht auf negative Art und Weise, wir müssen beweisen, dass er falsch ist. Nee, die haben ganz offen gesagt, ja, er hat dies gesagt, schauen wir mal in der Schrift. Haben sie das gelesen? Oh, tatsächlich, er hat recht. Die haben untersucht, die haben geforscht, die haben meditiert und studiert. Und das waren natürlich alttestamentliche Schriften. Die haben nur damals die alttestamentliche Schriften gehabt. Aber die wollten sehen, ja, das, was der Paulus sagt, ist es wahr oder nicht? Und die haben feststellen müssen, dass es tatsächlich wahr war. Also die Erkenntnis, die gewonnene Erkenntnis der Berührer war also nicht oberflächlich. Es ist nicht, als ob, ja, Paulus sagt das, oh, das hört sich gut an, ja, das werde ich glauben. Nee, die haben nachgeforscht. Das war keine oberflächliche Erkenntnisse, die gewonnen hatten. Und die Berührer, die hatten nicht ihre Studien nur auf den Sabbattag limitiert oder begrenzt. Nee, die haben jeden Tag studiert. Jeden Tag. Und die waren, laut Elberfelder Übersetzung, edler dafür. Freundlicher, gut, aber edler. Die waren edler, weil sie ihren Sinn mit edlen Gedanken aus der Schrift erfüllt hatten. Deshalb waren sie edler. Die Gedanken und der Inhalt von dem Wort Gottes, das ist edel. Und wenn man sich den Sinn damit füllt, ja, dann ist man eben edler. Vers 12. So glaubten nun viele von ihnen, von den Berühren, darunter nicht wenige von den vornehmen griechischen Frauen und Männern. Viele Juden haben geglaubt, viele. Aber auch Nicht-Juden, Griechen, und wie das hier so steht, von den vornehmen griechischen Frauen und Männern. Also die haben uns praktisch ein sehr, sehr gutes Beispiel gebracht. Die waren vorbildlich in ihrem Tun. Und wenn wir auch eines Tages König und Priester sein sollen, wenn wir in Gottes Familie sein sollen und um Gott in seiner Regierung dabei helfen sollen, anderen zu lehren und so weiter, ja, dann müssen wir auch so machen wie die Berührer. Johannes Kapitel 5, Johannes Kapitel 5 und Vers 39, Johannes 5, Vers 39, Johannes 5, Vers 39, ihr sucht in der Schrift, den ihr meint, ihr habt das ewige Leben drin, und sie ist, die von mir zeugt. Und dieses Wort suchen, das hat viel mehr Bedeutung als nur suchen. Ja, ich habe meinen Schlüssel verloren, ich suche meinen Schlüssel. Nee, viel, viel mehr. Es hat auch die Konnotation, die Bedeutung, praktisch eine Spur zu folgen wie ein Bluthund, ja, und nicht aufzugeben, bis man was findet. Es hat zum Beispiel wie eine Löwe in der Luft schnuppert. Er sucht was, ja. Er will essen, hat Hunger. Er sucht ernsthaft nach was. Und es gibt natürlich in dem Wort Gottes sehr, sehr viele Schätze. Das ewige Leben ist drin beschrieben. Jesus Christus hat hier gesagt, Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben drin. In der Schrift selber, in dem Wort Gottes, schwarz auf weiß oder wenn das Pixel sind auf einem Schirm, ist kein Leben. Das ist ein gedrucktes Buch oder elektronisch. Da ist kein Leben drin. Da kann man studieren und nochmal studieren. Wenn Leben in der Schrift wäre, so, ihr versteht, was ich meine, nur ein Buch, ja, nur die Bibel, physisch gesehen, wenn das Leben drin wäre, dann würden alle Schriftgelehrten und Theologen ins Reich Gottes, ja, die würden ins Reich Gottes kommen. Und vielleicht nicht sehr viele von uns. Ich wäre ganz bestimmt nicht dabei. Nee, wir sollen die Schrift, das Wort Gottes, suchen, forschen, studieren, meditieren, weil sie uns eben Zeugnis über Jesus Christus geben. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die wussten auch, dass die Schrift, das Wort Gottes, dass es von einem Messias Zeugnis abgab. Die wussten das. Aber da war der Messias unter ihnen. Und die haben ihn nicht anerkannt. Die haben ihn abgelehnt. Vers 40, aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die wollten nicht zu Gott kommen. Die wollten Jesus Christus und seine Botschaft überhaupt nicht hören. Die haben ihr ganzes Leben lang verbracht, die Schriften zu studieren, Beweise über den Messias zu finden. Es hat alles keinen Sinn gehabt. Es hat alles keinen Sinn gehabt, was sie gemacht hatten ihr ganzes Leben lang. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir etwas verstehen. Die Schriften zu durchforschen, das Wort Gottes zu studieren, wie es sich gehört, um eben das ewige Leben zu bekommen, was letztendlich sein sollte. Wenn wir das tun wollen, richtig tun wollen, es erfordert eine bestimmte Geistesgesinnung. Es fordert eine bestimmte Geisteshaltung, eine Einstellung des Sinnes. Und das ist eigentlich eine Einstellung, die jeder Student von irgendeinem Thema, von irgendeinem Fach haben müsste, wenn dieser Student wirklich studieren will und was daraus holen will. Wir müssen die richtige Einstellung haben. Sprechen wir jetzt drüber. Was soll ein ernster Studierender des Wortes Gottes, was soll er aufbringen? Oder was soll sie aufbringen, wenn wir wirklich studieren wollen und was daraus holen wollen? Zuallererst, der ernsthafte Student muss einen ernsthaften Wunsch haben, das Wort Gottes zu verstehen. Und nicht nur zu verstehen, aber dann den Wunsch, das in die Tat umzusetzen. Nicht nur lesen, nicht nur meditieren, nicht nur erforschen, etwas daraus lernen, was man dann in das Leben hineinbringen kann, dass man tatsächlich was machen kann, in die Tat umsetzen kann. Dursten wir nach dem Wort Gottes? Das ist eine gute Frage. Wollen wir alles aufnehmen in uns von dem Wort Gottes, von den Botschaften, die wir hören auch in der Kirche, die auf dem Wort Gottes basiert sind? Dursten wir danach? Wir haben ein Beispiel von einer ganz falschen Einstellung in Jeremia Kapitel 42. Jeremia 42, hier haben wir die Geschichte, das war im Jahr 587 vor Christus, kam die Armee von Nebukadnezar in Jerusalem ein, haben die Stadt eingenommen und niedergebrannt. Die meisten wurden dann als Sklaven nach Chaldea verfrachtet, Einige, ein paar Juden sind geblieben, ich weiß nicht ganz genau warum, aber ein paar sind geblieben. Und dieser Rest lebte unter dem Schutz von dem Gouverneur Gedalia. Gedalia war von Nebukadnezar als Gouverneur Jerusalems eingesetzt. Und die fühlten sich nach einer Weile, die fühlten sich einigermaßen in Sicherheit. Dann kam ein Mann namens Ishmael, der war Amorit, der war kein Juda, der war Amorit. Und er, Gedalia, war am Essen, am Esstisch mit einer Gruppe, auch von einer Gruppe von Juden. Und er kam rein, hat sie alle niedergeschlachtet, hat sie alle getötet. Natürlich diejenigen, die dieser Rest, die in Jerusalem war, die haben gesagt, oh nee, was wird jetzt? Ganz bestimmt wird Nebukadnezar denken, wir haben das gemacht und er wird uns alle töten oder was weiß ich. Also Jeremia war dort und die wussten, der ist Prophet, der wird uns schon helfen können. Jeremia 42, Vers 3. Jeremia 42 und Vers 3. Die kamen zu Jeremia, haben ihn um Hilfe gebeten, dass der Herr, dein Gott, interessant, dein Gott, dass der Herr, dein Gott, uns kundtun wolle, wohin wir ziehen und was wir tun sollen. Die hatten schon einen Plan unter sich ausgeknobelt. Ja, wir werden nach Ägypten fliehen, weil wenn wir hier bleiben, Nebukadnezar wird uns bestimmt töten. Aber was meinst du dazu, Jeremia? Könntest du vielleicht Gott fragen und uns was sagen? Also, Jeremia hat ganz bestimmt inbrünstig drüber gebeten und dann rufte er die Leute zusammen und sagte, ja, hier ist die Antwort Gottes. Und die hatten gesagt, ja, was immer du sagst, das werden wir tun. Wenn du uns sagst, der Herr sagt so und so, das werden wir tun, hat sie ihnen schon gesagt. Da sagt Jeremia, der Wille Gottes ist, dass ihr hier bleibt. Jeremia 42, Vers 11. Vers 11, ihr sollt euch nicht fürchten vor dem König von Babel, vor dem ihr euch fürchtet, spricht der Herr. Ihr sollt euch vor ihm nicht fürchten, denn ich will bei euch sein, dass ich euch helfe und von seiner Hand errette. Also das war ein Versprechen Gottes. Und Gott weiß aber ganz genau, was in unserem Kopf rumgeht. Der weiß das. Und er wusste, die waren nicht so ganz überzeugt davon. Und er wusste, oh, die werden vielleicht doch nach Ägypten fliehen. Aber er hat denen ganz klar gesagt, dass wenn sie das machen, ja, würden sie in Ägypten nur Hungersnot und Krankheit und den Tod finden. Jeremia 43, Vers 2. Gehen wir ein bisschen weiter. Jeremia 43, Vers 2. Also jetzt haben die Anführer von dem Rest da in Jerusalem, von den Juden, das angehört, was Jeremia zu sagen hatte. Und dann sprachen Asaria, der Sohn Hoshajas und Johanan, der Sohn Kareachs und alle aufsässigen Männer zu Jeremia. Du lügst! Du lügst! Der Herr, unser Gott, hat dich nicht zu uns gesandt und gesagt, ihr sollt nicht nach Ägypten ziehen, um dort zu wohnen. Ha, 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 jetzt sieht's ein bisschen anders aus. Jeremia, wir brauchen deine Hilfe. Sag uns, was Gott von uns erwartet, was wir tun sollen. Und wir werden alles tun, was du sagst. Und auf einmal, du lügst, weil die nicht damit einverstanden waren. Im tiefsten Innern haben sie immer noch die mögliche Vergeltungsangriffe von Nebukadnezar gefürchtet. Das viel mehr gefürchtet als den Sohn Gottes. Interessant. Jeremia 44, Vers 10. Jeremia 44 und Vers 10. Sie haben sich bis auf diesen Tag nicht gedemütigt, fürchten sich auch nicht und wandeln nicht in meinem Gesetz und in den Rechtsordnungen, die ich euch und euren Vätern gegeben habe. Das war Gott, der das sagte. Er wusste, diejenigen, die nicht nach den Gesetzesordnungen Gottes leben wollen, die haben keine Furcht, keinen Respekt, keine Liebe Gott gegenüber. Egal, was sie sagen. Römer Kapitel 15 und Vers 4. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Und das, was auch in Jeremia Kapitel 42, 43, 44 geschrieben wurde, und das könnt ihr zu Hause alles lesen, das wurde uns zur Lehre geschrieben, damit wir was daraus lernen können. Im Alten Testament, in diesen alten Schriften, die Schriften, die da damals hatten, gibt es eine ganze Menge, was wir lernen können. Die wurden für uns geschrieben, dass wir durch geduldiges, andauerndes Studien, dass wir Hoffnung schöpfen können. Hoffnung auf das ewige Leben in Gottes Reich. Eine Lektion von Jeremia, diese Kapitel, wovon wir ein bisschen gelesen hatten, 42 bis 44, eine Lektion daraus können wir ziehen. Und das ist, wir dürfen niemals das Wort Gottes irgendwie verzehren, umstimmen, damit wir unseren Weg bekommen können. Wenn Gott ganz offensichtlich was anderes gesagt hat, dann wären wir nur eine sehr betrügerische Person. Nee, wiederum, ein Nachfolger Gottes, das soll unser innigsten Wunsch sein, Gottes Weg zu gehen, das Wort Gottes zu studieren, in uns aufzunehmen und danach zu leben. Und nicht, sobald was aufkommt, ja, da bin ich nicht einverstanden. Nee, du lügst. Nein, das würden wir Gott niemals sagen, aber manches Mal mit unseren Aktionen, mit unserem Leben, wenn wir auf irgendetwas stoßen, was uns nicht gefällt, oh, ich werde was anders machen, da müssen wir vorsichtig sein. Nee, wenn wir nicht den ernsthaften Wunsch haben, die Schriften zu forschen, zu studieren, in uns aufzunehmen, dann hilft uns gar nicht Gebet. Hilft uns gar nicht, dass wir das lesen und nochmal lesen. Gott lässt sich nicht verspotten. Er lässt sich nicht verspotten. Er weiß, was für eine Einstellung wir haben. Also dann müssen wir aufrichtig sein in unserem Studium. Aufrichtig sein. Dann müssen wir das in uns aufnehmen und danach handeln, danach leben. Wir müssen versuchen, nicht unseren Willen durchzusetzen, aber Gottes Willen. Der zweite Punkt, wir als Nachfolger Gottes, wir müssen uns ernsthaftig bemühen in dem Studium seines Wortes. In anderen Worten, wir müssen fleißig sein. Wir müssen fleißig sein. Der König Salomo hat eine Antwort auf eine Frage, die Hiob gestellt hat. In Hiob Kapitel 28, Vers 12. Hiob, Kapitel 28, Vers 12. Hiob fragte, wo will man aber die Weisheit finden? Wo will man die Weisheit finden? In Sprüche, Kapitel 2, finden wir eine Antwort darauf. Sprüche, Kapitel 2 und Vers 1. Sprüche, Kapitel 2, Vers 1. Mein Sohn, wenn du meine Rede annimmst und meine Gebote behältst, sodass dein Ohr auf Weisheit Acht hat und du dein Herz der Einsicht zuneigst, ja, wenn du nach Vernunft rufst und deine Stimme nach Einsicht erhebst, wenn du die suchst wie Silber und nach ihr forscht, wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes finden. In der Elberfelder Übersetzung heißt das, wenn du meine Rede annimmst, meine Gebote bei dir verwahrst, wenn wir diese Gebote, wenn wir das Wort Gottes in uns aufnehmen und bei uns verwahren, im Sinne halten, daran denken, daran meditieren, wenn wir die Gebote so halten und in uns behalten, da finden wir Weisheit. Aber wir müssen dabei fleißig sein. Psalm 119, Vers 11. Psalm 119, Vers 11. Ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht wieder dich sündige. Wiederum dieses Behalten, das Wort Gottes, die Gebote Gottes bei uns behalten, im Herzen behalten. Natürlich, um die Weisheit, die Erkenntnis Gottes zu finden, ist es wichtig, dass wir Gott fürchten, dass wir Respekt vor Gott haben. Die Furcht Gottes, der Respekt vor Gott führt uns dazu, dass wir Erkenntnis von Gott in uns aufnehmen können. Nun, einige Nachfolger Gottes meinen, ja, ich soll das einfach lesen und das werde ich sofort verstehen und alles ist wunderbar. Wir haben doch den Heiligen Geist. Ja, das stimmt, dass wir den Heiligen Geist haben. Aber dass wir alles sofort verstehen, das ist nicht unbedingt der Fall. Es gibt bestimmte Bibelstellen, die ganz klar zu sehen sind, sofort. Aber andere, die für den einen und für den anderen nicht so sofort zu verstehen sind. Da muss man drüber nachdenken, das muss man aufnehmen, darüber meditieren, darüber denken und dann versteht man. Und natürlich, der Heilige Geist spielt eine Schlüsselrolle, das ist klar. Aber warum ist das so, dass manches Mal wir nicht alles sofort verstehen? Ja, Psalm 92 und Vers 6. Psalm 92, Vers 6, Herr, wie sind deine Werke so groß? Deine Gedanken sind sehr tief. Deshalb sind sie nicht immer sofort zu verstehen. Nee, die Gedanken Gottes sind sehr, sehr tief. Jesaja, Kapitel 55, Vers 8. Jesaja, Kapitel 55 und Vers 8. Jesaja 55, Vers 8, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Wir sind auf einer Reise in diesem Leben, die Gedanken Gottes verstehen zu lernen. Und das dauert ein Leben lang. Das dauert eben ein Leben lang. Wir werden das nicht alles sofort verstehen. Seine Gedanken sind sehr, sehr tief. Und wir müssen daran arbeiten. Und ihn um seine Hilfe bitten, natürlich, seine Gedanken zu verstehen, seinen Weg zu verstehen, seine Gebote zu verstehen. In der Schrift finden wir wiederum, wie ich sagte, sehr viele Schätze. Wir finden einen großen Schatz an Wahrheit überhaupt. 2. Timotheus, Kapitel 3. 2. Timotheus, Kapitel 3 und Vers 16. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 16. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist, nutze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Die Schrift Gottes, das Wort Gottes erklärt uns eben den Weg Gottes. Gut, es gibt teilweise Geschichte in der Bibel, ja. Es gibt Anleitungen, was unsere Gesundheit angeht in der Bibel. Aber die Bibel ist kein Geschichtsbuch. Die Bibel ist kein Gesundheitsbuch oder medizinisches Buch. Die Bibel gibt uns Erkenntnis und Verständnis, was wir sonst niemals nirgendwo anders finden könnten. Niemals durch unsere Denkweise, durch das, was wir meditieren, ohne Gottes Hilfe, ohne Gottes Wort. Nur durch Beobachtung. Ja, die Welt ist voll von Wissenschaftlern, die beobachten und studieren und so weiter. Aber die meisten kennen Gott nicht. Nee, die Bibel beinhaltet die unerreichbare Wahrheiten, die für uns, für allen unerreichbar ohne Gottes Hilfe sind. Der Mensch kann einiges erforschen, einiges studieren und einige Erkenntnisse erreichen. Das sind die erreichbaren Erkenntnisse. Aber die unerreichbaren Wahrheiten Gottes, die offenbarte Wahrheit Gottes, das kommt nur von Gott. Also einen innigsten Wunsch, den Weg Gottes zu gehen, das Wort Gottes zu studieren, den Weg zu gehen und auch fleißig dabei zu sein. Und drittens, jeder Student, jede Studentin der Bibel, des Wortes Gottes, soll die Bibel mit Demut begegnen, mit Demut lesen, auf demütige Art und Weise studieren. Mit einer Demut, die ganz klar zeigt, dass wir belehrbar sind. Wenn wir bereit sind, uns Gottes Autorität unterzuordnen, dann verspricht er uns, dass er diese unerreichbaren Wahrheiten aufmachen wird. Dass wir diese offenbarte Erkenntnis werden wir verstehen können. Über Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, über den Weg Gottes. Nee, der Satan versucht und hat auch sehr viel Erfolg dabei gehabt, versucht, der Welt die Augen zu verbinden, ja, zuzumachen, damit sie gar nicht sehen können. Gott öffnet die Augen. Gott öffnet die Augen. In Jakobus Kapitel 4, Vers 6, ganz schlicht und einfach, sagt der Jakobus uns was Wichtiges. Jakobus Kapitel 4 und Vers 6. Darum heißt es, Sprüche 3, 34, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das hat er von Psalm 3, Vers 34 zitiert. Nee, wenn wir nur auf uns selber verlassen sind, dann tappen wir herum in der Dunkelheit, Unwissenheit, Ignoranz. Und diejenigen, die noch obendrauf stolz sind und arrogant sind, die haben es wirklich schwierig. Die haben es wirklich schwierig. Von uns aus sind wir unfähig. Sind wir unfähig, die Wahrheit Gottes zu verstehen, die Schätze Gottes auszugraben und zu verstehen. Das können wir nicht von uns aus, wenn wir nur auf uns verlassen sind. Mit unserer eigenen Weisheit. Und es gibt ganz kluge Leute. Viele sehr kluge Leute. Weise Leute auch in dieser Welt. Aber mit unserer Weisheit, mit unserer Stärke können wir gar nichts anfangen, was der Wahrheit Gottes angeht, was den Weg Gottes angeht. Wie wir gelesen haben, Gnade wird denjenigen gegeben, die eines demütigen Geistes sind. Die eines demütigen Geistes sind. Es ist unerlässlich, dass wir unseren eigenen Stolz erkennen. Und wenn wir irgendwelche Arroganz haben in unserem Leben, das muss weg, weil sonst werden wir nicht sehr weit kommen beim Studium des Wortes Gottes. Demut ist so sehr wichtig. Wiederum der innigste Wunsch, Gottes Weg zu gehen, der Fleiß, die Demut, das sind alle Gaben Gottes. Das sind Gaben Gottes. Und wir können diese Gaben von Gott bekommen, aber nur, wenn wir darum bitten. Nur, wenn wir darum bitten. Wer nicht bittet, bekommt auch nicht, heißt das. Also der vierte Faktor, der vierte Punkt zum Schluss ist, dass wir als Studenten der Schrift, wir müssen Gott im Gebet darum bitten, dass er uns eben diese Gaben gibt, dass wir fleißig sein können, dass wir den richtigen Wunsch haben können, dass wir seine Wahrheit verstehen können, dass wir demütig sein können. Das müssen wir ihm im Gebet bitten. In Lukas Kapitel 11, da spricht Jesus Christus mit den Jüngern und er lehrt denen, wie sie beten sollen. Und er sagt, ja, würde ein Vater, wenn du Vater bist, und dein Sohn kommt zu dir und sagt, oh Vater, darf ich ein bisschen Brot haben? Du wirst ihm doch keine Schlange geben oder sowas ähnliches. Nein. Lukas Kapitel 11 und Vers 13. Lukas Kapitel 11 und Vers 13. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Das ist das Versprechen des neuen Bundes praktisch, ja? Wenn wir Gott um den Heiligen Geist bitten, wir sagen, gib uns bitte zum Essen, gib uns Nahrung, geistliche Nahrung, Nahrung des Lebens, Hauptnahrung für das Leben. Und das führt dann zum ewigen Leben. Aber wenn wir schon beten, ist es wichtig, Jakobus Kapitel 1 in Betracht zu ziehen. Jakobus Kapitel 1, fangen wir mit Vers 5 an. Jakobus 1, Vers 5. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, er sollte zu Gott gehen im Gebet und Gott bitten, der jedermann gern gibt und niemand schilt, so wird ihm gegeben werden. Vers 6, er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Also das ist eine Anleitung, das zeigt uns, wie wir beten sollen. Im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Winde getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Also wir dürfen kein Zweifler sein. Wenn wir einmal die Standhaftigkeit des Wortes Gottes gespürt haben in unserem Leben, wenn wir das gehört haben, studiert haben, in uns aufgenommen haben, aber dann es ablehnen, das tatsächlich zu machen, tja, wäre eigentlich schon besser, das niemals gekannt zu haben. Und ohne das Gebet, ohne dass wir Gott darum bitten, gibt es so was wie ein Schleier über unseren Augen. Satan, wie gesagt, Satan möchte gerne der ganzen Welt diese Schleier aufbinden, damit niemand was sieht. Aber wenn wir Gott im Gebet bitten um seinen Heiligen Geist, dass wir Verständnis haben können, dass wir die Wahrheit verstehen können, dann kommt dieser Schleier weg und verstehen wir auch. Psalm 119, Vers 18. Psalm 119 und Vers 18. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Öffne mir die Augen, dass ich sehen kann, wie wunderbar dein Gesetz, deine Gebote sind, dein Weg. David wusste ganz genau, ohne Gottes Hilfe konnte er das nicht verstehen. Öffne mir bitte die Augen, sagte er, betete er. Und Gott hat gesagt, ja, wer zu mir kommt und mich darum bittet, diese Wahrheit zu verstehen, den Geist, Gott, meinen Geist zu haben, ich werde das ihm geben. Wie wir in Jakobus Kapitel 1 und Vers 5 gelesen hatten. Kritische Erkenntnisse vom Hebräischen, vom Griechischen und so weiter, von den Sitten in der alten Welt und so weiter. Das mag auch interessant sein, und da sind tausende von Büchern drüber geschrieben worden. Mag interessant sein, mag auch hilfreich sein, hat seinen Platz. Aber ohne diese Einstellung, ohne die richtige Einstellung, wie wir schon mehrmals gesagt haben, ohne diesen Drang, den Weg Gottes zu gehen, den Wunsch, den innigsten Wunsch, Gottes Weg zu gehen, ohne Fleiß aufzubringen, ohne demütig zu sein, ohne Gott im Gebet darum zu bitten, dann kann das alles nur wie ein Stolperstein sein. Es wird nicht helfen. Es ist der Geist Gottes, der uns in aller Wahrheit führt. Also zum Schluss. Lass uns ständig und immer, aber ganz besonders in Krisenzeiten, lass uns die Schrift Gottes, das Wort Gottes forschen, studieren, darüber meditieren. Das Alte Testament, wir haben jetzt das Neue Testament auch dazu. Seien wir nicht wie die Diener, die sehr gut den Willen seines Meisters kannten, und haben trotzdem erlaubt, dass die Unterhaltung dieser Welt sie weggefegt hatten. Die Sorgen der Welt, die davon abgebracht hatten. Wir haben die Worte des Lebens, wir haben die Schrift Gottes, den Weg Gottes hier in unserem Bibel. Lukas Kapitel 14, auch interessant, da müssen wir auch uns auch davor hüten. Lukas Kapitel 14, Vers 18. Es gab eine Hochzeit und da waren viele Leute eingeladen. Vers 18. Und sie fingen an, alle nacheinander sich zu entschuldigen. Der erste sprach zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen und ihn besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Gott hat praktisch eine Einladung denen gegeben, und die sagten, nö, ich habe andere Sachen zu tun. Wir müssen keine Ausreden finden. Die haben Ausreden gehabt, Entschuldigungen gemacht. Das darf uns nicht passieren. Weil es ist sehr wichtig, dass wir den richtigen Weg gehen, mit Hilfe Gottes Geist. Und dann können wir, genau wie Timotheus in 2. Timotheus, Kapitel 1 und Vers 12, was sagen. 2. Timotheus, Kapitel 1 und Vers 12, 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 12. Aus diesem Grund leide ich dies alles, aber ich schäme mich dessen nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube. Und bin gewiss, er kann mir bewahren, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag. Also Geschwister, lasst uns studieren, das Wort Gottes. Das Wort Gottes erforschen, damit wir unseren allmächtigen Gott kennen können. Damit wir ihm nahe sein können. Das wird genau wie Timotheus. Ich weiß, wen ich glaube. Wir müssen wissen, wen wir glauben. Das wird dann bestimmt ein Hauptfaktor in unserem Leben sein, das uns sicher durch jede Krise bringen wird.